Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Im Debakel um den Hauptstadtflughafen Berlin-Brandenburg hat der Aufsichtsrat heute weitere Konsequenzen gezogen. Der Geschäftsführer der Flughafengesellschaft Schwarz wurde abberufen. Er wird maßgeblich verantwortlich gemacht für Baumängel und für die immer weiter verschobene Inbetriebnahme. Ein Nachfolger ist noch nicht benannt worden. Den Aufsichtsrat selbst führt künftig Brandenburgs Ministerpräsident Platzeck.
Brandenburgs Ministerpräsident Platzeck wirkt müde und angespannt. Man merkt ihm an, mit dem Wechsel an die Spitze des Kontrollgremiums hat er sich eine große Last auf die Schultern geladen. Seine erste Amtshandlung? Die Ablösung des umstrittenen Geschäftsführers Rainer Schwarz. Der habe sein Büro bereits geräumt. Doch die Suche nach einem Nachfolger und einem neuen Finanzvorstand gestaltet sich offenbar schwierig.
Die zu suchen, das ist jetzt mit meiner Aufgabe überhaupt keine Frage. Und da sind wir im Moment unterwegs. Aber auch da werden wir uns nicht, genauso wie mit der Terminsetzung, nicht unter den falschen Druck setzen lassen.
Laut einer aktuellen Umfrage des Rundfunk Berlin-Brandenburg trauen 53% der Brandenburger Platzeck nicht zu, die massiven Probleme am Flughafen in den Griff zu bekommen.
Es ist ein Millionengrab und es wird von falschem Personal gemanagt.
Ich bin fest davon überzeugt, dass das auch wieder schief gehen wird. Da muss man kein großer Prophet sein.
Auch Verkehrsminister Ramsauer gerät immer mehr in die Kritik. Der Bund ist neben Berlin und Brandenburg dritter Gesellschafter des Flughafens. Auf kritische Fragen der Opposition zum BER reagierte er heute im Bundestag gereizt.
Wenn Sie dieses Geschehen so verfolgt hätten, wie es Ihnen eigentlich aufgrund Ihres hier vorgetäuschten Interesses auferlegt wäre, dann würden Sie diese Fragen nicht stellen.
Die Eröffnung des Flughafens Berlin-Brandenburg ist in weite Ferne gerückt. Platzeck betonte, ein neues Datum werde es frühestens in einigen Monaten geben, wenn die Planung komplett stehe.
In Mali weiten sich die Kämpfe gegen die islamistischen Rebellen aus. Malische und französische Soldaten sind mit Bodentruppen ins Zentrum des Landes vorgerückt. Nachdem sich französische Truppen von der Hauptstadt Bamako aus mehrere hundert Kilometer nach Norden bewegt haben, konzentrieren sich die Gefechte inzwischen auf Diabali. Der Internationale Strafgerichtshof hat Ermittlungen wegen Kriegsverbrechen in Mali eingeleitet.
Den ganzen Tag über machen sich Militärfahrzeuge und Panzer auf in Richtung Norden. Überall winkt man den Soldaten zu. Sie sollen die Stadt Diabali zurückerobern, die von islamistischen Rebellen gehalten wird. Eine gefährliche Mission, denn die Rebellen sollen besser und schwerer bewaffnet sein, als die Franzosen erwartet haben. Zur Stunde sollen sich die französischen Spezialeinheiten mit den Rebellen in Diabali Gefechte liefern. Frankreich ist den sechsten Tag im Krieg und richtet sich auf einen langen und gefährlichen Kampf ein. In Paris rechtfertigt Präsident Hollande erneut die Initiative Frankreichs. Frankreich vertritt bestimmte Werte und sieht sich in der Pflicht, Mali zu helfen. Wir haben keinerlei wirtschaftliche oder politische Interessen. Uns geht es ausschließlich um den Frieden. Unterstützung auch von den westafrikanischen Staaten. Militärchefs der benachbarten Länder haben sich in Bamako getroffen und koordinieren die Hilfe. Im Nachbarstaat Algerien haben am Nachmittag mutmaßliche Al-Qaida-Kämpfer auf diesem Gasfeld ausländische Geiseln genommen. Algerien hatte den Franzosen Überflugsrechte für den Einsatz in Mali gewährt.
Die Lage in Mali wird immer schwieriger. Bis heute stand nach einer Umfrage 75% der Franzosen hinter dem Alleingang von Präsident Hollande. Doch sollte es weitere Geiselnahmen wie heute in Algerien geben, könnte der Rückhalt für François Hollande schwinden.
Auch Deutschland beteiligt sich jetzt im Mali-Konflikt, vorerst mit 2 Militärmaschinen, die ins Krisengebiet geschickt werden sollen. Das gaben Bundesaußenminister Westerwelle und Bundesverteidigungsminister de Maizière bekannt. Die Transportflugzeuge sollen den Einsatz der westafrikanischen Staatengemeinschaft ECOWAS unterstützen, aber nicht den direkten Kampfeinsatz Frankreichs.
2 ungleiche Partner im gemeinsamen Militäreinsatz. Der Präsident der Elfenbeinküste zu Besuch bei Angela Merkel. Mehr als 3000 Soldaten will Ouattara, der auch Vorsitzender der Westafrikanischen Wirtschaftsunion ECOWAS ist, nach Mali ins Kampfgebiet schicken. Die Bundeswehr werde sie in die Hauptstadt Bamako fliegen, sagte die Kanzlerin heute zu.
Deutschland sieht die Sicherheit in der Region auch als einen Teil der eigenen Sicherheit an, weil natürlich der Terrorismus in Mali oder im Norden von Mali nicht nur eine Bedrohung für Afrika ist, sondern auch eine Bedrohung für Europa.
Die beiden Transall-Maschinen der Bundeswehr sind quasi abflugbereit. Schon morgen könnten sie Richtung Mali abheben. Mehr als deutsche Transporthilfe gibt es für die ECOWAS-Truppen vorerst nicht. Dabei sei dies dringend nötig, kritisiert die SPD.
Wir können die nicht nur hinfliegen und sie dann ihrem Schicksal überlassen. Ich glaube, wir müssen medizinisch, weil wir dort Fähigkeiten haben, auch helfen.
Eine entsprechende Anfrage Frankreichs oder der ECOWAS liege aber gar nicht vor, wiegelt der Verteidigungsminister ab.
Wir glauben, dass wir damit einen angemessenen, vergleichbaren und sinnvollen, auch neuen Beitrag angesichts dieses Konfliktes leisten.
Hilfe ja, aber nicht zu viel. Oft war heute davon die Rede, wie viel Deutschland sich bei anderen Militäreinsätzen engagiert und wie begrenzt die Kapazitäten sind. Ob Frankreich das auf lange Sicht akzeptiert, hängt sicherlich vom weiteren Verlauf der Kämpfe in Mali ab.
Mehr zum Thema finden Sie auf tagesschau.de, darunter einen Film, der ausführlich die Hintergründe des Mali-Konfliktes erklärt. SPD-Kanzlerkandidat Steinbrück hat sich heute mit der Spitze des Deutschen Gewerkschaftsbundes getroffen, um im Wahljahr Schnittmengen auszuloten. Nach seinen Worten sind die Wahlkampfziele seiner Partei in zentralen Punkten deckungsgleich mit den Forderungen des DGB. Als Beispiele nannte er die gleiche Bezahlung von Frauen und Männern und gesetzliche Mindestlöhne. DGB-Chef Sommer verwies auf viele Schnittmengen, die gäbe es aber auch mit anderen Parteien.
Einen Tag nach der Kanzlerin macht der SPD-Spitzenkandidat dem Gewerkschaftschef seine Aufwartung. Ein zwiespältiges Verhältnis. Die Agenda-Politik hat SPD und DGB einst entzweit. Deswegen, beteuert Steinbrück, habe man auch nicht mit einer Wahlempfehlung zugunsten der SPD gerechnet. Allerdings
würde es mich sehr wundern, wenn die Gewerkschaftsbewegung zu einem anderen Ergebnis käme, als dass sie bei Überprüfung dieser Wahlprüfsteine erkennbar bei der SPD am besten aufgehoben ist.
Dieses Selbstbewusstsein rückt der DGB-Chef trotz erkennbarer Sympathie für Kurskorrekturen bei der SPD nicht minder selbstbewusst zurecht.
Die Gewerkschaften sind nicht der Vorwurf der SPD. Das werden sie auch nie wieder werden. Wir sind parteipolitisch unabhängig.
Der SPD-Kanzlerkandidat sieht sich heute mit neuen Umfragen konfrontiert, die sowohl ihn als auch seine Partei im Abwärtstrend sehen. Wenige Tage vor der Niedersachsenwahl. Steinbrück gibt sich gelassen.
Dass nach den Turbulenzen, die ich mal nicht weiter kommentiere, aus den letzten Wochen, dies abspiegelt in Umfragen, überrascht mich nicht.
Steinbrück will seinen Fehlstart mit inhaltlichem Profil wettmachen. Spekulationen über einen möglichen Rückzug per Steinbrücks als Kanzlerkandidat wurden heute in der SPD entschieden zurückgewiesen. Dennoch, bei einem schlechten Abschneiden am Sonntag wird sich Steinbrück auch Fragen nach seiner Verantwortung dafür stellen müssen.
Rheinland-Pfalz hat erstmals eine Ministerpräsidentin. Malu Dreyer, frühere sozialdemokratische Sozialministerin, übernimmt das Amt von Kurt Beck. Der 63-Jährige hatte das Land mehr als 18 Jahre lang regiert und war aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten. Dreyer wurde mit den Stimmen der rot-grünen Regierungsmehrheit gewählt. Als Schwerpunkte ihrer Arbeit nannte die 51-Jährige, die jetzt Deutschlands vierte Ministerpräsidentin ist, unter anderem eine soziale und ökologische Wirtschaft.
Angesichts der weltweiten Wirtschaftsflaute und der anhaltenden Krise im Euroraum korrigiert die Bundesregierung ihre Prognose für das laufende Jahr. Statt wie bislang von 1% geht sie jetzt nur noch von 0,4% Wachstum aus. Das ist nicht einmal mehr die Hälfte. Problematisch sei vor allem die Entwicklung bei Ex- und Importen, sagte Bundesminister Rösler heute bei der Vorlage des Jahreswirtschaftsberichtes.
Wenn auch nicht steil nach oben, so gehe es trotzdem weiterhin aufwärts mit der deutschen Wirtschaft. So interpretiert Philipp Rösler die im Vergleich zum Vorjahr stark nach unten korrigierte Wachstumsprognose für 2013. Ein Grund für die Delle: Die Unternehmen haben im letzten Quartal kaum investiert. Das, so Röslers Hoffnung, werde sich aber bald ändern.
Das Wachstum, was wir haben und was wir erwarten, wird zustande gekommen, weil die fehlenden Investitionen aus dem letzten Jahr jetzt nachgeholt werden. Das ist unsere Erwartung für 2013.
Damit der Funken Hoffnung auch auf die Unternehmen im Inland überspringt, müsste es nachhaltige Fortschritte bei der Euro-Schuldenkrise geben. Der Export nach Südeuropa hat zuletzt merklich nachgelassen. Doch eine schnelle Erholung sei ungewiss. Röslers Prognose daher Zahlenspielerei, so die Grünen.
Der Wirtschaftsminister macht sich die Welt, wie sie ihm gefällt, und nimmt die Zahlen, wie sie nun gerade in die Wahlkampfstrategie reinpassen. Deswegen wird dieser schlingernde Wirtschaftsminister hier eher zur Gefahr für die Konjunktur.
Eine stärkere Binnennachfrage könne zu mehr Wachstum führen. Dabei, so die SPD, helfe auch ein flächendeckender Mindestlohn.
Deshalb brauchen wir eine neue Ordnung am Arbeitsmarkt mit fairen Löhnen, damit auch Kaufkraft in Deutschland ein stabiler Wirtschaftsfaktor wird. Wir brauchen Investitionen und eine stärkere Kaufkraft, damit Deutschland wieder wachsen kann.
Jedoch lehnt Bundeswirtschaftsminister Rösler einen Mindestlohn für Deutschland kategorisch ab. Aus Sicht der FDP würde dieser dem Wirtschaftswachstum eher schaden.
Gut einen Monat nach dem Amoklauf von Newtown mit 28 Toten hat US-Präsident Obama Maßnahmen zur Eindämmung der Waffengewalt vorgestellt. Unter anderem plant er ein Verbot von Sturmgewehren für Privatpersonen und eine verbindliche Überprüfung von Waffenkäufern. Ein Teil der neuen Regelungen muss vom Kongress bestätigt werden. Eine Zustimmung ist aufgrund des Widerstands der Republikaner fraglich.
Umgeben von Kindern im Alter der erschossenen Grundschüler von Newtown präsentieren der Präsident und sein Vize ihre Vorschläge für striktere Waffenkontrollen. Im Publikum Angehörige der toten Erstklässler. Noch ist das Land geschockt. Diese Emotionen muss Obama nutzen im Kampf gegen die mächtige Waffenlobby und ihre Verbündeten im Kongress. Ich werde alle Macht meines Amtes dafür verwenden, um hier durchzugreifen, auch wenn es keine Gesetze gibt, die alle sinnlosen Gewalttaten verhindern können. Doch wenn dadurch nur ein einziges Leben gerettet werden kann, müssen wir dies versuchen. Halbautomatische Sturmgewehre sollen für Privatpersonen verboten werden, ebenso wie große Magazine mit mehr als 10 Schuss. Jeder Käufer soll scharf kontrolliert werden auf psychische Auffälligkeiten oder kriminelle Vorgeschichten. Für Waffenmissbrauch oder Falschaussagen drohen harte Strafen. Ganze 26 Maßnahmen fordert Obama und unterzeichnet schon einmal jene Dekrete, die er im Alleingang durchsetzen kann.
Auch wenn sich die Vorschläge für europäische Ohren eher verhalten anhören, Obama meint es ernst. Seit über 2 Jahrzehnten hat sich kein Präsident mehr so konsequent mit der Waffenlobby im Kongress angelegt. Jetzt beginnt das politische Tauziehen. Doch erstmals ist die Mehrheit der Amerikaner für schärfere Waffenkontrollen.
Der Flugzeugbauer Boeing bekommt immer mehr Probleme mit seinem Langstreckenflugzeug Dreamliner. Im japanischen Takamatsu musste heute eine Maschine notlanden. Der Bordcomputer hatte Batterieprobleme und Rauchentwicklung gemeldet. 137 Passagiere mussten die Maschine über Notrutschen verlassen. 5 wurden leicht verletzt. Es ist bereits der 3. Zwischenfall mit einem Dreamliner innerhalb einer Woche. Die beiden größten japanischen Fluggesellschaften haben inzwischen alle Dreamliner-Flüge gestrichen. Pep Guardiola wird im Sommer neuer Trainer des FC Bayern München. Wie der Fußball-Bundesligist mitteilte, hat der Spanier bereits einen Vertrag bis 2016 unterschrieben. Er löst Jupp Heynckes ab, der zum Saisonende seine Karriere beenden will. Guardiola hatte als Trainer des FC Barcelona innerhalb von 4 Jahren 14 Titel gewonnen, darunter 2-mal die Champions League.
Deutschlands Handballer haben das Achtelfinale der Weltmeisterschaft erreicht. Im spanischen Granollers gewann das Team von Martin Heuberger in den weißen Trikots gegen das noch punktlose Montenegro mit 29:21. Zu Beginn der zweiten Spielhälfte konnte sich die deutsche Mannschaft im vorletzten Vorrundenspiel entscheidend absetzen. 7 Tore in Folge ohne Gegentreffer, Montenegros Widerstand damit gebrochen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten zeigte das deutsche Team eine überzeugende Leistung. Im letzten Vorrundenspiel gegen Frankreich am Freitag geht es jetzt noch um eine möglichst günstige Ausgangsposition für das Achtelfinale.
Die Lottozahlen 3, 8, 11, 14, 18, 26, Zusatzzahl 41. Superzahl 3, die Gewinnzahl im Spiel 77, 2, 5, 0, 8, 9, 7, 4, die Gewinnzahl der Lotterie Super 6, 111392. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 17. Januar.
Das Tief über dem Mittelmeer sorgt dafür, dass es morgen vor allem im Süden und Südosten Deutschlands schneit, aber auch andernorts können ein paar Flocken fallen. Freundliche Abschnitte dagegen gibt es im Nordwesten dank des Hochs über Skandinavien. Im Norden und Nordwesten bleibt es heute Nacht meist trocken, sonst schneit es gebietsweise weiter, vor allem im Süden und in den Mittelgebirgen. Auch am Tag ist es im Nordwesten am freundlichsten. Vorsicht, die Straßen und Wege können glatt sein. Tagsüber schneit es vor allem im Süden und Südosten, sonst schneit es nur hier und da. Der Wind wird schwach bis mäßig, aus Nord bis Nordost. In der Nacht minus 2 Grad in Rostock, im Nordwesten bis minus 12 Grad. Am Tag minus 5 Grad in der Eifel sowie an den Alpen und plus 1 Grad an der Ostsee. Am Freitag viele Wolken, nur hier und da fällt etwas Schnee oder Schneegriesel. Am Samstag kommt im Westen und Südwesten Schnee auf, im Osten bleibt es meist trocken. An den Alpen ist es längere Zeit sonnig. Am Sonntag ist es insgesamt bewölkt, hier und da schneit es etwas.
Wir sind wieder für Sie da um 22.15 Uhr mit Karin Mioska. Ihre Tagesthemen, die Lage der Flüchtlinge in Mali, eine Reportage aus der Hauptstadt Bamako und Speed Flying, die neue Lust am Risiko. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.